So, ich möchte mit euch ein kleines Quiz heute Morgen machen, um zu gucken, ob ihr wach seid, ob ihr gut drauf seid. Und ich erzähle euch einfach ein paar Kurzgeschichten und ihr versucht zu erraten, von wem ich rede. Ist das gut? Wenn ihr es wisst, ruft ihr einfach rein. Wir sind ja hier so unter uns im Wohnzimmer. Von daher, die erste Person, die ich euch vorstellen möchte, wurde von seinem ersten Arbeitgeber gefeuert, weil er sagte, er hätte zu wenig Fantasie. Er war bei einer Zeitung angestellt und die Zeitung sagte, bist nicht zu gebrauchen. Dann hatte er so eine verrückte Idee, er würde gerne Filme drehen, in denen Tiere sprechen können. Und 302 Mal hat er versucht, diese Idee an verschiedene Leute zu verkaufen und vorzustellen. Hier höre ich es, Walt Disney ist die richtige Antwort, eine Waschmaschine für dich. Sehr gut. Also ich habe noch so eine alte Waschmaschine. Die zweite Person, über die ich erzählen möchte, die hat in seiner Jugend schon Basketball gespielt und war in der Highschool recht erfolgreich. Aber irgendwann ist er aus seiner eigenen Basketballmannschaft in der Highschool rausgeflogen. Heute ist er immer noch die Legende des Basketballs. Ah, Dirk ist gut, ja, aber der ist tatsächlich noch die Generation davor. Michael Jackson, sagst du? Michael Jordan, richtig, sehr gut. Michael Jordan, die Legende des Basketballs, sehr gut. Und die dritte Geschichte, die ich euch erzählen möchte, ist eine Band, die 1962 einen Plattenvertrag haben wollte und ganz viel vorgespielt hat und alle sagten, Gitarrenmusik möchte keiner hören, das wird keine Zukunft haben. Die Beatles, höre ich, 1962 waren es die Beatles, immer noch bis heute die Legende der Popmusik. Dann möchte ich euch die Geschichte von einem Mann erzählen, der in Deutschland adoptiert wurde, von Eltern, die gesagt haben, wir wollen diesem Kind eine Chance geben. Er ist aufgewachsen, bis heute kennt er seine leiblichen Eltern nicht, ist Musiker geworden, hat unter anderem einen Song geschrieben, den ihr vielleicht kennt. Der Song heißt Ein Hoch auf uns. Mark Forster nicht, nee. Andreas Burani, sehr gut. Genau, es gibt eigentlich nur die zwei, Mark Forster oder Burani. Sehr gut. Und die letzte Person, von der ich euch erzählen möchte, ebenfalls ein Adoptivkind, finde ich ganz spannend. Seine leiblichen Eltern sagen, wir können nicht großziehen und wir wünschen uns, dass dieser Junge eines Tages studieren geht. Und die Eltern, die ihn adoptiert hatten, mussten versprechen, dass sie ihn zum College schicken werden. Wenn er groß ist, haben sie gemacht, hat studiert, hat eine Firma gegründet, wurde sehr, sehr erfolgreich. Seine Firma trägt als Logo so einen angebissenen Apfel. Steve Jobs höre ich, genau, sehr gut, sehr gut. Was mich an all diesen Geschichten so begeistert, ist, dass hier Potenzial verborgen war. Versteckt. Dass Menschen eine Idee hatten und erst sagten alle, ja, nee, vergiss das. Diese sprechende Tiere im Fernsehen ist Quatsch. Und irgendjemand sagte, komm, wir probieren das mal. Und jemand hat das Potenzial entfaltet und ist was Großartiges draus entstanden. Und vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, aus eurem eigenen Umfeld, dass es Personen gibt, wo ihr sagt, da ist Potenzial verborgen. Da wäre so viel mehr drin, aber die leben unter ihrem Potenzial. Kennt das jemand? Kennt ihr so Leute? Jetzt ja nicht zu auffällig zum Nachbarn gucken, sonst gibt es beim Mittagessen Gespräche. Aber ich glaube, wir alle kennen das, dass wir denken, boah, da wäre so viel mehr drin. Und ich möchte mit euch heute Morgen darüber reden, wie schaffen wir es, Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Und das hat was mit Compassion zu tun, ja, aber es hat auch ganz viel mit Frankenberg zu tun und mit eurem Umfeld, wo ihr seid. Und ich habe eine biblische Geschichte, die wir uns anschauen wollen und ich glaube, da sind drei Schlüssel drin versteckt, wie wir Potenzial entfalten können. Und die lese ich euch am Anfang vor. Ihr könnt sie entweder auf der Leinwand mitlesen oder in eurer Bibel. Mose, 2. Mose, Kapitel 2. Und diese Geschichte beginnt mit zu jener Zeit. Und wenn eine Geschichte mit zu jener Zeit beginnt, muss man natürlich kurz sagen, was da passiert ist, was so das Umfeld ist, in der die Geschichte passiert. Zu jener Zeit war eine Zeit, als das Volk Israel, Volk Gottes, in Sklaverei war. Und der Herrscher des Landes, der Pharao, bekam Angst, weil die den Schöpfungsauftrag wahrgenommen haben und sich sehr schnell vermehrt haben. Wurde ein sehr großes, starkes Volk. Und so erließ dieser Herrscher ein sehr grausames Gesetz, dass alle männlichen Kinder, die geboren werden, sofort getötet werden müssen. Also wirklich, wirklich grausam. Das ist die Rahmengeschichte, in der diese Geschichte passiert. Zu jener Zeit. 2. Mose 2, Vers 1. Heiratete ein Mann aus dem Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Unsere kleine Amy ist jetzt 9 Monate alt und ich erinnere mich noch gut an die ersten 3 Monate. Wer von euch hat so kleine Kinder unter einem Jahr? Na, die sind öfter mal laut, war zumindest bei uns so. Und ich frage mich, wie hat sie das gemacht? 3 Monate lang hat sie ihn versteckt. Dann Vers 3, doch schließlich konnte sie ihn nicht länger verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erd, Harz und mit Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sie sagte, das bestimmt eines von diesen hebräischen Kindern. Vers 7, da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Welch ein Zufall. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Kind und holte ihre eigene Mutter. Vers 9. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zu ihr und sagt, und die Tochter des Pharaos nahm ihn als ihren eigenen Sohn an. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, darum nannte sie ihn Mose, den Herausgezogenen. Das ist unsere Geschichte. Wer hat die schon mal gehört? Kennt ihr schon? Haha, aber passt auf, gebt der Geschichte eine zweite Chance, denn hier steckt ganz, ganz viel Potenzial drin. Den ersten Punkt habe ich genannt, ich habe es euch aufgeschrieben. Der erste Punkt habe ich genannt, mach die Augen auf. Was mich begeistert in dieser Geschichte, hier sind 2 Hauptcharaktere, die auftauchen. Und beide haben, als sie durch diese Geschichte gehen, die Augen offen und entdecken Potenzial, das zur Entfaltung kommen kann. Und eine von diesen Personen, von diesen Hauptcharakteren, habe ich festgestellt, hat gar keinen Namen in dieser Geschichte. Die heißt immer nur die Tochter des Pharaos. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich werden Geschichten immer erst dann lebendig, wenn Leute Namen haben. Und das hat mich irgendwie gestört, dass die Frau hat keinen Namen. Deswegen, wenn das für euch okay wäre heute Morgen, würde ich ihr einfach mal einen Namen geben. Den habe ich erfunden, der steht nicht in der Bibel. Aber ich würde sie einfach mal, damit die Geschichte besser lebt, heute Morgen Jacqueline nennen. Ist das okay? Heißt jemand Jacqueline? Wirklich? Ah, es tut mir leid. Geht um diese Frau, Tochter des Pharaos. Ich nenne sie einfach Jacqueline. Ist rein zufällig gewählter Name. Was mich so begeistert ist, dass Jacqueline ja quasi, die hat Freizeit und geht ins Freibad. Also die geht an Nil zum Ufer zum Baden. Und ihr müsst euch das so vorstellen, oder stellt es euch nicht vor, wie wenn Angelika Merkel ins Freibad ginge. Ja? Mit ihren ganzen Limousinen, Polizeieskorte. So war das. Jacqueline geht ins Freibad und ihre Dienerin, ihr ganzes Volk her an Security kommt mit und sie ist im Freibad und geht baden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Freizeit habt. Ich merke, manchmal schalte ich dann ab und denke, Freizeit, jetzt bin ich dran. Aber Jacqueline ist in ihrer Freizeit und sie hat die Augen offen und sie sieht oder sie nimmt diese Situation wahr und entdeckt diesen kleinen Korb, der da im Schilf ist. Und sie merkt, hier ist eine Situation, hier kann ich Potenzial entfalten, hier kann ich Geschichte mitgestalten und schreiben. Paulus sagt einmal im Neuen Testament, dass wir die Zeit auskaufen sollen, weil es teure Zeit ist. Und in der Bibel gibt es für das Wort Zeit gibt es zwei griechische Begriffe. Ich will euch nicht langweilen im Griechisch, aber das ist spannend. Das eine ist Kairos und das andere ist Chronos. Und an dieser Stelle, wenn Paulus sagt, wir sollen die Zeit auskaufen, steht nicht Chronos, denn das würde heißen, macht euch mehr Stress, kauft die Zeit aus, gebt mehr Gas, sondern hier steht das Wort Kairos. Und Kairos heißt, das sind göttliche Momente, wo Gott den Lauf der Geschichte verändern möchte und uns gebrauchen möchte, um diese Welt zu prägen. Und diese Momente, die sollen wir auskaufen, die sollen wir suchen, die sollen wir finden. Kairos-Momente, wenn Gott etwas in unserer Welt tun möchte. Und ich glaube, das hier war so ein Kairos-Moment. Und Jacqueline hat die Augen offen und merkt, hier ist eine Situation, hier kann ich Geschichte schreiben. Das ist die eine Hauptperson, Jacqueline. Die andere Hauptperson in dieser Geschichte, die auftaucht, ist ein Teenager-Mädchen, vermutlich so zwischen 15 und 20 Jahre alt. Und es ist die ältere Schwester von Mose, die an dieser Stelle abgestellt wird zum Babysitten. Und ich habe verschiedene Kommentare gelesen. Die meisten Ausleger sind sich ziemlich sicher, dass man weiß, wie diese Schwester hieß. Vielleicht Frankenberg, vielleicht wisst ihr das auch. Hat jemand eine Idee, wie könnte die Schwester heißen? Mega, ich sehe, ihr kennt die Geschichte. Miriam war die ältere Schwester, die später mit Mose zusammen das Volk leitet und recht viel Einfluss hat. Und man vermutet, dass es diese ältere Schwester ist, die hier den 3 Monate alten Mose babysittet. Die soll da stehen und soll nur gucken, dass diesem Körbchen nichts passiert. Und ich liebe es, dass in dieser Geschichte zwei so Persönlichkeiten auftauchen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Also Jacqueline, vermutet man, das war eine Herrscherin, die war mächtig, die hatte Millionen auf dem Konto, die war einflussreich. Das war nicht ein kleines Mädchen, sondern die hat mitbestimmt im Reich des Pharaos. Und auf der anderen Seite ist Miriam, ein Teenager-Mädchen, die einfach nur babysitten soll. Und was mich so begeistert, beide dieser Geschichten müssen zusammenkommen, damit diese Geschichte hier weitergehen kann. Ich glaube, Miriam hätte auch sagen können, hey, so ein Babysitter-Job ist nun wirklich unter meiner Würde. Hier, ich bin ein Teenager. Ich werde doch nicht babysitten. Aber Miriam entdeckt hier ein Kairos-Moment und sagt, ich bin bereit, dieses Potenzial mit zur Entfaltung zu bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe oft Menschen, die sagen, hey, wer bin ich schon? Ich bin doch nur Mutter. Ich bin doch nur Fabrikarbeiter. Ich bin doch nur Rentner. Ich bin doch nur ein Teenager. So, wer bin ich schon, dass ich Geschichte schreiben soll? Und ich glaube, Gott möchte uns in unserer Unterschiedlichkeit benutzen, damit wir zusammen die Geschichte schreiben. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, weil ich brauche das immer so ein bisschen visuell. Ich habe mal von zu Hause 2 Handschuhe mitgebracht. Was ist das für ein Handschuh? Kochhandschuh, genau. Was ist das für ein Handschuh, ihr Männer? Arbeitshandschuh, Putzhandschuh, Kochhandschuh. Was für Handschuhe kennt ihr noch? Motorradhandschuhe? Grillhandschuhe, ganz wichtig. Lederhandschuhe? OP-Handschuhe? Winterhandschuhe, Boxhandschuhe, was noch? Für jede Tätigkeit gibt es gefühlt den richtigen Handschuh. Und das ist ganz wichtig, denn wenn ich mit diesem Handschuh hier zu meiner Frau in die Küche kommen würde und sagen würde, Schatz, kann ich auch was schneiden? Sagt sie, Schatz, das ist der falsche Handschuh, nimm bitte den. Dagegen, wenn du mit diesem Handschuh in so einen OP-Saal gehen würdest und sagen würdest, kann ich auch mal was schneiden? Ja. Sagen die, falscher Handschuh, bitte ziehen Sie sich so einen Gummihandschuh an. Jeder Handschuh hat so seine Aufgabe und ich merke, Gott möchte uns in unserer Aufgabe, dem, wozu er uns berufen hat, das, was wir können, gebrauchen, diese Welt zu verändern. 1. Korinther 12, deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied am Körper eine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen und sagen, okay, ich bin Kochhandschuh, vielleicht sollte ich kochen. Ich bin Putzhandschuh, vielleicht sollte ich putzen. Wenn wir sagen, ich bin nur eine Miriam, ich bin nur ein Teenager-Mädchen und meine Aufgabe ist nur Babysitten. Aber wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen und sagen, mit offenen Augen wollen wir den Kairos-Moment hier entdecken, wo Gott mich gebrauchen will, dann werden wir in jeder Position, als Mutter, als Fabrikarbeiter, als Rentner, wir werden Momente erleben, wo wir merken, oh, das ist ein Kairos-Moment, hier kann ich Potenzial zur Entfaltung bringen. Macht das Sinn? Also, erstens, mach die Augen auf. Und was mich so begeistert an Compassion, an diesem Kinderhilfswerk, ist, dass sie genau das machen, dass sie mit offenen Augen die Kinder sehen, die in Armut leben, die tatsächlich im wahrsten Sinne in so einem Körbchen darum driften und verloren sind. Und sie sehen diese Kinder und holen sie aus der Armut raus, entfachen und entfalten ihr Potenzial und geben diesen Kindern eine Chance. Und ich will euch ganz kurz ein Beispiel zeigen, ein Video von einem jungen Mann, der das erlebt hat, der als Kind eine Patenschaft hatte und der jetzt erwachsen ist. Und zu sehen, was aus seinem Leben geworden ist, aus dem Potenzial, begeistert mich immer wieder. Und das schauen wir uns jetzt an. Film ab.
Ich liebe Basketball. Schon als Kind wollte ich einfach immer Basketball spielen. Egal wo ich war, überall lief ich mit einem ausgedachten Basketball herum und spielte die besten Spiele mit einem Basketball, den es nicht gab. Meine Familie hatte einfach nicht genug Geld, um Spielzeug für mich zu kaufen. Wir waren arm und die Armut wollte mir einreden, du bist nicht wichtig. Wie sehr du dich auch anstrengst, was auch immer du alles versuchen wirst, du kannst nichts daran ändern, dass du arm und unbedeutend bist. Während andere Kinder spielen konnten, musste ich hart arbeiten, damit meine Familie einigermaßen genug Geld hatte, damit wir überleben konnten. Mein Name ist Tony Beltran. Heute bin ich der Direktor von Compassion in der Dominikanischen Republik. Als Junge durfte ich ein Patenkind in einem Kinderzentrum einer christlichen Gemeinde vor Ort sein. Wenn ich mich heute anschaue, dann glaube ich ganz fest, Gott hat viele Menschen dazu gebracht, mir zu helfen, mir zu zeigen, dass ich wichtig bin und in mich zu investieren. Ganz besonders meine Mutter. An manchen Tagen gab es nicht genug zu essen für uns alle. Dann tat sie so, als müsste sie noch etwas am Herd machen oder ging kurz nach draußen, damit wir nicht merkten, dass für sie kein Essen mehr da war. Aber das änderte sich, weil Gott die Gemeinde und meine Familie zusammenbrachte. Im Kinderzentrum konnte ich spielen. Dort kümmerten sich alle liebevoll um mich. Die Mitarbeiter zeigten durch kleine und einfache Gesten, dass Gott mich liebt, dass ich bei ihm unendlich wichtig bin. Ich konnte Gottes Liebe durch die Menschen im Kinderzentrum spüren und erleben. Stell dir das nur mal vor. Mit 7 Jahren musste ich auf der Straße Schuhe putzen, um ein bisschen was zu verdienen. Mit 14 hatte ich durch die Gemeinde gelernt, Computer zusammenzubauen und zu reparieren. Als ich 23 Jahre alt wurde, war ich ein ausgebildeter Computerfachmann und arbeitete als Manager für einige Unternehmen in der Dominikanischen Republik. Das war nur möglich, weil jemand in mich und mein Leben investiert hat, weil jemand mir gezeigt hatte, wie unendlich wichtig ich bin. Für Gott, aber auch für meine Familie und meine Umgebung. Paten zu haben, hat mir dabei sehr geholfen. Meine Patenfamilie hatte 5 Kinder und jeder aus der Familie schrieb mir Briefe. Also bekam ich oft 7 Briefe auf einmal. Damit ging ich dann immer zu meinen Freunden. Hey, wisst ihr was? Ich habe 7 Briefe! Wie toll, dass ich dieser Familie so wichtig war. Meine Geschichte ist ein Beweis dafür, dass Gott Patenschaften gebraucht, um das Leben von Menschen zu verändern. Um Kindern, die in Armut aufwachsen müssen, zu zeigen, bei Gott bist du unendlich wichtig. und bei uns auch.
Wenn du Potenzial entfalten willst, dann mach erstens die Augen auf. Den zweiten Punkt habe ich genannt, mach den Mund auf. Versucht nochmal mit mir zusammen, euch in diese Geschichte hineinzuversetzen, in diese beiden Hauptcharaktere. Und ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn du Jacqueline bist, Tochter des Pharaos. Und dein eigener Vater dieses grausame Gesetz erlassen hat, dass all diese kleinen Kinder umgebracht werden sollen. Und jetzt kommst du als Tochter nach Hause und sagst, guck mal Papa, was ich gefunden habe, kann ich das bitte behalten? Also ich kann mir vorstellen, dass ihr Papi das nicht so gut fand. Dass viele Leute ihr vielleicht einen dummen Spruch gemacht haben, weil sie eins von diesen Sklavenkindern adoptieren wollte. Ausgerechnet eins von denen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jacqueline öfter mal für ihren Sohn kämpfen musste, den Mund aufmachen musste und sagen musste, nee, ich sehe Potenzial und ich glaube an dieses Kind. Und das Neue Testament sagt, dass Mose eine der besten Ausbildungen Ägyptens bekommen hat. Das heißt, sie hat ihn richtig gefördert, sie hat ihm alles möglich gemacht und sie hat den Mund für Mose aufgemacht. Und ich glaube, wenn Potenzial entfaltet werden soll, müssen wir unsere Worte dazu gebrauchen. Auf der anderen Seite sehe ich dieses Teenager-Mädchen Miriam und auch hier versucht mal ganz kurz in ihre Rolle reinzuschlüpfen. Du bist 15 Jahre alt und sollst auf deinen Bruder aufpassen und dann kommen schwarze Limousinen, Security Service und Jacqueline, Tochter des Pharaos, steigt aus und entdeckt auch noch deinen kleinen Bruder. Wie viel Mut muss es Miriam gekostet haben, in diese Situation hineinzugehen und zu sagen, hallo, ich bin die Miriam, ich habe hier so eine Idee, ich kenne eine Frau, die könnte das Kind stillen, ist meine Mami, verrate ich aber nicht. Also merkt ihr, wie viel Mut das gekostet hat, an der Stelle den Mund aufzumachen. Aber hätte Miriam den Mund nicht aufgemacht, wäre diese Geschichte anders verlaufen, hätte einen anderen Lauf genommen, keine Ahnung, was passiert wäre. Miriam aber macht den Mund auf und spricht für ihren kleinen Bruder und kämpft für ihn. Und ich glaube, wenn wir Potenzial entfalten wollen, vielleicht hier in Frankenberg in eurem Umfeld, ist es wichtig, dass du deinen Mund aufmachst. Die Bibel sagt, unsere Worte haben Kraft. Das, was du sagst, beeinflusst Menschen in die positive Richtung oder in die negative Richtung. Jedes Wort, das wir sprechen, hat Gewicht. Es verändert was, es prägt Leute, es bewegt. Und deswegen ist so wichtig, glaube ich, dass wir unseren Mund aufmachen und Gutes sprechen. Und das fällt uns Deutschen schwer, weiß ich. So. Wir sind ja mehr so die Kritiker. So, wir sehen das, was nicht gut läuft. Und wenn wir nicht gelobt haben, dann ist das schon Lob genug. So, wenn wir nicht gemeckert haben, dann ist das schon das größte Lob. Ich glaube, wir Deutschen müssen lernen, Situationen zu sehen und das Gute hinein und auszusprechen. Und wir haben bei uns als Familie, als Kirche, haben wir gesagt, wir wollen eine Kultur schaffen, wo wenn wir jemanden sehen, der was gut macht, nicht nur denken, boah, das war super, sondern wir wollen sagen, hey, das war so cool, wie du das gemacht hast und wollen einander ermutigen mit den Worten, die Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, Potenzial kann nur dann entfaltet werden, wenn wir unseren Mund aufmachen und Gutes aussprechen über Menschen. Macht das Sinn? Also Augen aufmachen, Mund aufmachen. Und bevor ich euch das dritte Geheimnis verrate, würde ich gerne noch ein Lied für euch spielen. Das Thema beschäftigt mich schon länger und wenn einen was beschäftigt, dann machen Musiker da Lieder draus. Und ich habe eins geschrieben, das heißt, wie weit reicht dein Licht? Keine Angst, ist keine Frage an euch, sondern eine Frage an mich. Wie weit reicht mein Licht? Ihr dürft das natürlich auch als Frage für euch verstehen, aber es ist in erster Linie was ich mich gefragt habe. Wie weit reicht mein Licht?
Dazu habe ich meine Band mitgebracht. Die sitzt in dieser kleinen schwarzen Kiste. Also nicht erschrecken, wenn jetzt gleich eine Band mitspielt. Die sitzen alle hier drin und machen hoffentlich gleich mit.
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht, alles und nichts, was hast du gemacht? Und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Du bist die bitterste Kälte bei Nacht, der achtlose Funke, der Brände entfacht. Und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Dein Licht. Du bist das Lied, das wunderbar klingt. Du bist der Engel, der Loblieder singt. Und ich frage mich, wie weit reicht dein Licht? Weit, wie weit reicht dein Licht?
Wie weit reicht dein Licht? Mach die Augen auf, mach. Sehr gut, seid ihr noch dabei? Mach den Mund auf und drittens habe ich genannt, mach dein Herz auf. Für mich gibt es in dieser Geschichte zwei Schlüsselverse, die irgendwie mir ins Auge gefallen sind beim Lesen und drüber nachdenken. Das eine ist Vers 6. Als sie, also als Jacqueline den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Jetzt kommt das Schlüsselwort. Sie bekam Mitleid und sagte, das bestimmt eines von den hebräischen Kindern. Ich glaube, wenn wir Potenzial entfalten wollen, ist das ein Schlüsselwort, das Wort Mitleid. Und Psychologen wissen das schon lange, dass wir Menschen selten aufgrund von logischen Argumenten handeln oder etwas in die Tat umsetzen, sondern wenn wir emotional bewegt sind, wenn wir Mitgefühl, Mitleid haben. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass uns diese Dinge, die uns manchmal entgegenkommen, dass uns die nicht kalt lassen. Ich merke, wir sind so schnell abgestumpft, weil es so viele schlechte Nachrichten gibt. Aber dass wir irgendwie Mitleid und Mitgefühl in unserem Herzen zulassen, dass uns das bewegt. Ich habe einfach, weil mich das interessiert hat, habe ich diesen Vers mal in meiner englischen Bibel nachgelesen und habe geguckt, welches englische Wort steht hier für Mitleid, Mitgefühl. Und ich war sehr überrascht. Habt ihr eine Idee, welches das soll? Compassion steht an dieser Stelle. Jacqueline hatte Compassion, als sie das Kind sah. Mitgefühl, Mitleid. Das hat sie nicht kalt gelassen. Und ich glaube, das war für sie ein Schlüssel, an dieser Stelle Potenzial zur Entfaltung bringen, weil sie Mitgefühl, Mitleid hatte. Und der zweite Schlüsselvers steht in Vers 9. Und bevor ich euch den vorlese, ein ganz kurzes Zitat von Martin Luther. Martin Luther hat mal gesagt, der Mensch braucht drei Bekehrungen. Erstens die Bekehrung des Herzens, zweitens die Bekehrung des Verstandes und drittens die Bekehrung des Geldbeutels. Und ich merke, wenn wir Potenzial entfalten wollen, ja, Augen auf, Mund auf, aber auch Herz und Geldbeutel auf. Und Vers 9 fand ich ein ganz spannender Schlüsselvers. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und still es für mich. Und jetzt kommt's, ich werde dich dafür bezahlen. Ist das nicht der Hammer? Die Tochter des Pharaos hätte niemanden bezahlen müssen, um ein Kind zu stillen. Die hätte sagen können, du stillst mein Kind oder ich bring dich um. Kurzer Prozess, aber Jacqueline ist bereit, sogar Geld zu investieren, dieser Frau Geld zu geben dafür, dass sie ihr Kind stillt. Es großzieht. Und ich glaube, wenn wir Potenzial entfalten wollen, ist es wichtig, dass wir nicht nur nette Worte haben und sagen, ja, ich bete für dich, ich glaube, Gott hat Großes für dich vor, dass wir Gutes aussprechen, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir anpacken, dass wir was tun, dass wir hinein investieren, auch finanziell. Und ja, das kann eine Partnerschaft sein, aber das kann natürlich auch was in eurem Umfeld sein, wo ihr sagt, hier ist ein Kind, das kann sich keinen Musikunterricht leisten oder keine Nachhilfe oder was auch immer. Und ihr sagt, ich möchte investieren, auch finanziell, damit dieses Potenzial zur Entfaltung kommen kann. Mach den Mund auf, mach die Augen auf und mach das Herz auf. Ich weiß nicht, was dein Punkt ist, wo du sagst, den nehme ich heute Morgen mit, das ist mir wichtig geworden. Aber ich wünsche mir, dass wir in Frankenberg anfangen, Potenzial entfalten. Ich wünsche mir, dass wir weltweit anfangen, Potenzial zur Entfaltung zu bringen. Und ich liebe die Arbeit von Compassion, weil sie genau das tut. Sie sieht das Potenzial in den Kindern. Und ich habe heute hinten einen Stand dabei und jemand von Compassion, der euch gerne Auskunft gibt. Und wir haben Partnerschaften dabei. Und wenn ihr sagt, jawohl, ich will einen Unterschied machen für ein Kind. Ich sage immer, ich kann nicht die ganze Welt retten, aber ich kann für ein Kind seine Welt retten. Für dieses eine Kind verändert sich alles, weil wir in es hinein investieren. Und ja, es sind 30 Euro im Monat, das heißt, man muss zweimal weniger zu McDonald's gehen. Man kann das Geld an anderen Ecken sparen, um einem Kind seine Zukunft, seine Welt zu verändern. Und die Bilder, die hier drauf sind, das sind schon die Kinder, die man adoptieren kann. Hinten drauf steht, wo es herkommt und seine Geschichte und drumherum, aus welchem Land, wann es geboren ist. Und nur mal so für mich, hat jemand von euch schon ein Patenkind bei Compassion? Hey, sehr gut. Für euch habe ich gute Nachrichten. Man darf auch zwei. Oder drei, oder vier. Tatsächlich, wir als Familie haben das Gleiche gemacht wie ihr. Wir haben gesagt, jeder in unserer Familie soll sein eigenes Patenkind haben dürfen. Und deswegen haben wir jetzt das vierte Patenkind adoptiert und haben gesagt, wir wollen einen Unterschied machen für diese Kinder. Wenn ihr sagt, wollen wir auch, gibt es hinten Infos und Patenschaften und ihr dürft direkt heute einen Unterschied machen und die mitnehmen. Ist das gut? Yay! Ich hätte einen letzten Gedanken, der mir irgendwie wichtig geworden ist bei der Vorbereitung, weil ich merke, mir ist wichtig, dass es hier nicht darum geht, dass wir Gutes tun, dass wir aus unserer Kraft etwas versuchen zu verändern, sondern ich glaube, ein göttliches Prinzip ist, dass Gott beschenkt mich, damit ich andere beschenken kann. Neuen Testament, wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und mir ist ganz wichtig, dass wir nicht aus dem Gottesdienst gehen und sagen, okay, so, wir strengen uns noch ein bisschen mehr an. Wir geben noch ein bisschen mehr Geld, wir tun Gutes. Sondern, dass unsere Motivation daher kommt, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und weil wir so reich beschenkt sind von Gott, fangen wir an, andere zu beschenken. Mir ist ganz wichtig, dass wir es nicht aus uns selbst tun und sagen, so, und jetzt strenge ich mich an. Ich glaube, das passiert ganz automatisch, wenn wir Gottes Liebe erlebt haben, dass wir rausgehen und sagen, boah, Gott ist so gut zu mir, ich muss jetzt jemand anderem auch was Gutes tun. Und vielleicht bist du heute Morgen im Livestream. Wo seid ihr? Hallo Livestream. Da seid ihr. Ich sehe euch. Schön, dass ihr auch dabei seid. Vielleicht hast du zufällig auf diesen YouTube-Link geklickt und bist hier reingeraten. Vielleicht bist du auch hier im Gottesdienst, weil dich jemand mitgebracht hat. Und du würdest sagen, eigentlich bin ich gerade weit weg von Gott. Eigentlich diese Liebe Gottes habe ich selbst noch gar nicht so erlebt oder schon lange nicht mehr erlebt. Und dann lade ich dich ein, bevor du über Patenschaften nachdenkst, über soziale Gerechtigkeit, dass du zuallererst deine Beziehung mit Gott in Ordnung bringst, zurückkommst zu dieser Liebe, die Gott für dich hat und aus dieser Liebe motiviert rausgehst und anderen Menschen was Gutes tust. Deswegen würde ich gerne am Ende dieses Gottesdienstes ein Gebet sprechen und dich einladen und sagen, wenn du das bist, ob online oder hier, bete das in deinem Herz und sag Gott, ich komme zurück zu dir. Ich möchte deine Liebe neu erleben und aus dieser Liebe heraus rausgehen und andere verändern. Ich bete, wir bleiben dazu gerne sitzen und ich rede mit Gott. Danke, Vater im Himmel, dass du unser Potenzial gesehen hast. Dass jeder von uns dir wichtig ist, unendlich wichtig. Und dass du alles daran gesetzt hast, dass wir zur Entfaltung kommen. Und ich danke dir, Gott, für diese göttliche Liebe, die du für jeden von uns hast. Egal, wo wir stehen, egal, was wir getan haben, ob wir der verlorene Sohn sind oder der, der schon immer zu Hause war. Du bist der Vater, der uns mit offenen Armen willkommen heißt, jederzeit. Auch heute Morgen, Gott, wartest du, dass jedes Herz zu dir zurückkehrt. Und das wollen wir heute Morgen tun, Jesus. Wir wollen zurück zu deiner Liebe kommen, zu deiner Vergebung, zu deiner Annahme und möchten aus dieser Güte, aus dieser Vergebung heraus leben, auch heute Morgen. Und wir beten, Gott, dass deine Liebe unser Herz so sehr entfacht, dass wir gar nicht anders können, als rausgehen und sagen, wir wollen anderen Menschen helfen, ihr Potenzial zu finden und es zu entfalten. Wir wollen anderen Menschen Gutes tun, wollen über andere Menschen Gutes sprechen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt jedem von uns zeigst, was unser nächster Schritt ist. Dass es nicht bei einer Predigt bleibt, sondern dass es in die Tat umgesetzt wird. Und dass du uns hilfst, unser Umfeld zu prägen und zu verändern. In Jesu Namen. Amen.